NDR Info. Echo des Tages.
Holger Senzel begrüßt Sie zum Echo des Tages mit folgenden Themen. 200 Milliarden für Familien. Bundesregierung stellt lang erwartete Studie vor. In Brüssel fliegen die Fetzen, doch keine Einigung über EU-Haushalt. Stoppsignal für Istanbul, die EU-Botschafter und der Türkei-Beitritt. Erfolg für de Maizière, Verteidigungsminister in Afghanistan. Gleiches Abitur für alle, Kultusministerkonferenz in Wittenberg. Endlager und kein Ende. Greenpeace kritisiert mangelnde Bürgerinformation. Wohin mit den Castor-Behältern? Diskussion um Brunsbüttel nach der OVG-Entscheidung. Als das Ehegattensplitting in der Adenauer-Ära beschlossen wurde, da machten sich Homosexuelle noch strafbar. Dass die Steuererleichterung jetzt auch für schwule und lesbische Paare gelten soll, das ist nur gerecht und zeitgemäß. Doch eigentlich, so sagen Kritiker, ist das ganze Ehegattensplitting genauso überholt wie die Zeit, aus der es stammt. Statt Ehen, auch Kinderlose, sollten besser Familien steuerlich gefördert werden. Und genau das wird passieren, sagte heute Familienministerin Schröder. Eine Art Familiensplitting werde es sehr bald geben. Aus Berlin, Anita Fünfinger.
Politik kann keine Kinder machen und Geld auch nicht. Familienministerin Schröder stellt eines gleich am Anfang klar. Sie schiele nicht auf die Geburtenrate in Deutschland. Sie wolle lediglich dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für Familien in Deutschland stimmen.
Ich habe Ihnen, glaube ich, schon sehr deutlich gemacht, dass wir uns freuen und dass wir es für positiv halten, wenn die Geburtenrate steigt. Aber dass unsere Skepsis wissenschaftlich untermauert, was die direkte Steuerbarkeit angeht, dieser ja doch unendlich privaten Entscheidung ausgeprägt ist. Und wenn Sie gucken, wie ich in meiner Amtszeit das Elterngeld begründet habe, dann werden Sie keine einzige Aussage finden, in der ich das Elterngeld an der Fertilität als eine Art Gebärprämie von Frauen festmache.
Die Evaluierung der vielen familienpolitischen Leistungen wurde vor 4 Jahren in Auftrag gegeben, um zu erfahren, welche Maßnahmen bewirken was. Laut Schröder kommt dabei heraus, fast alles ist gut so, wie es ist. Handlungsbedarf sieht sie nur bei ganz wenigen Punkten.
Erstens Wahlfreiheit. Zweitens Förderung und Wohlergehen von Kindern. Drittens Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Viertens wirtschaftliche Stabilität und soziale Teilhabe von Familien. Und fünftens die Erfüllung von Kinderwünschen.
Letzteres ist laut Schröder auch die einzige Möglichkeit des Staates, daran mitzuwirken, dass mehr Kinder in Deutschland geboren werden.
Als im Jahr 2003, 2004 die Bezuschussung von Kinderwunschpaaren staatlicherseits deutlich reduziert wurde, ging die Zahl der dadurch neugeborenen Kinder um fast die Hälfte zurück. Wir reden hier immerhin über fast 10.000 Geburten, die es da in einem Jahr weniger gab.
Ansonsten ist der häufigste Grund für Kinderlosigkeit der falsche Partner. Das haben laut Schröder Untersuchungen eindeutig ergeben. Nicht der Kita-Platz, nicht das Elterngeld und auch nicht die Teilzeitfalle im Beruf sorgen für mehr oder weniger Kinder. Kinder zu kriegen oder nicht, das bleibe eine rein private Entscheidung. Konkret ändern will die Ministerin deswegen auch nicht viel. Das Kindergeld und die Steuerfreibeträge sollen erhöht werden. Das kostet Geld. Wie viel genau, kann Finanzminister Schäuble noch nicht sagen. Eine Durchschnittsfamilie würde die Anhebung des Kinderfreibetrags auf das Niveau von Erwachsenen mit rund 250 Euro pro Jahr entlasten. Aber, so der stark verschnupfte Finanzminister, sei ohnehin noch nicht klar, wann und ob überhaupt genügend Geld dafür da ist.
Wir werden sehen, ob wir es in einem Schritt verwirklichen können oder ob wir es auch schrittweise machen müssen.
Jahrelang wurde also an dieser Evaluierung gearbeitet. Sie soll 30 Millionen Euro gekostet haben und am Ende stellt die Familienministerin fest,
Familienpolitik sollte sehr bewusst auf die Anmaßung verzichten, Familien ein bestimmtes Lebensmodell, eine bestimmte Rollenverteilung vorgeben zu wollen.
Oder anders, Politik macht keine Kinder und Geld auch nicht.
Politik macht keine Kinder und Geld auch nicht. Zur Familienförderung der Bundesregierung auch der Kommentar von Peter Mücke.
Mehr als 4 Jahre lang haben Wissenschaftler das Dickicht der Familienleistungen durchforstet. Jedes der 156 Instrumente auf den Kopf gestellt und durchgerechnet. Das Ergebnis? Alles prima bei der Familienförderung. Das jedenfalls wollen uns Familienministerin Schröder und sogar Finanzminister Schäuble weismachen. In 3 Monaten wird schließlich gewählt. Da macht man lieber nochmal teure Versprechungen, statt mit dem Rotstift ranzugehen. Mehr als 200 Milliarden Euro gibt Deutschland für die Familien aus. So viel wie noch nie. Doch gleichzeitig ist die Geburtenrate auf den niedrigsten Stand in der Geschichte der Bundesrepublik gesunken. Auch wenn es nicht das vorrangige Ziel der Familienpolitik sein mag, junge Leute zum Kinderkriegen zu animieren, wie Schröder immer betont, diese Bilanz sollte doch zumindest ermutigen, die eine oder andere Wohltat in Frage zu stellen. Beispiel Kindergeld. 40 Milliarden Euro gibt der Staat jedes Jahr dafür aus. Eine klassische Gießkannensubvention, egal ob Vorstandschef oder Supermarktkassiererin. Für die ersten beiden Kinder gibt's jeweils 184 Euro, fürs dritte 6 Euro mehr und ab dem vierten 216. Und auch wenn Geringverdiener einen Kinderzuschlag bekommen können, ist immer noch jedes sechste Kind in Deutschland armutsgefährdet. Beispiel Elterngeld. 2007 auch mit der Begründung eingeführt, Akademiker zum Kinderkriegen zu animieren, schlägt es mittlerweile mit knapp 5 Milliarden Euro zu Buche. Geld, von dem häufig die profitieren, die sowieso Kinder bekommen hätten und jetzt, dank der Vätermonate, polemisch gesagt einen ausgiebigen Familienurlaub auf Staatskosten machen können. Wie gering die Steuerungswirkung des Elterngeldes ist, zeigt auch, dass auch 6 Jahre nach der Einführung gerade mal jeder vierte Vater die Möglichkeit in Anspruch nimmt, zu Hause zu bleiben. Beispiel Ehegattensplitting. Je größer die Einkommensdifferenz zwischen den Partnern ist, umso höher die Steuerersparnis. Laut der Wissenschaftler ein Anreiz für die Einverdiener-Ehe. Hinzu kommt, das Splitting gilt bislang nur für Ehepartner. Und zwar auch dann, wenn sie gar keine Kinder haben. Auch wenn jetzt ein Familiensplitting in der Diskussion ist, für Geringverdiener hätte das kaum spürbare Effekte. Trotzdem lässt sich der Staat das 20 Milliarden Euro im Jahr kosten. Genau 4 Milliarden mehr, als Deutschland für die Betreuung von Kindern ausgibt. Und wo wir gerade beim Geld sind, die aufwendige Studie soll den Steuerzahler übrigens 30 Millionen Euro gekostet haben, ohne dass nennenswerte Konsequenzen daraus gezogen werden.
Peter Mückel kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 997 Milliarden, eine knappe Billion Euro, sollen der EU bis zum Jahre 2020 zur Verfügung stehen. So hieß es noch heute Morgen. Der irische Außenminister hatte die Einigung auf den neuen EU-Haushalt verkündet. Doch jetzt Kommando zurück. Es gibt doch keinen gemeinsamen Beschluss der 27 Mitgliedsländer und des EU-Parlaments. Von übler Manipulation ist da die Rede. In Brüssel fliegen die Fetzen. Von dort Andreas Reuter.
Gestern Abend in Brüssel. Der irische Außenminister Eamon Gilmore verbreitete die frohe Botschaft.
We have concluded the negotiations on the multi-annual financial framework.
Wir haben die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen abgeschlossen. Gemeint ist der EU-Haushalt für die nächsten 7 Jahre im Umfang von fast 1 Billion Euro. Und der Minister fügte noch hinzu, er sei zufrieden mit dem Ergebnis, es sei ein sehr guter Tag für Europa.
I think it's a very good day for Europe. I'm satisfied with the outcome.
Die Haushaltsexperten des EU-Parlaments aber rieben sich verwundert die Augen. Reimer Böge zum Beispiel. Seit fast 10 Jahren Berichterstatter des Parlaments für die 7-Jahres-Haushalte, gehörte zu denen, die mit Eamon Gilmore verhandelt hatten, und stellte die Sache heute etwas anders dar.
Die Darstellung der irischen Ratspräsidentschaft zu einer angeblichen Übereinkunft zum Finanzrahmen ist nichts weiter als eine Manipulation.
Man habe einfach beschlossen, dass es keinen Sinn mehr mache, jetzt noch weiter zu verhandeln, so Böge. Also, Abschluss der Verhandlungen ja, Einigung nein.
Und wenn die Kommission und die Ratspräsidentschaft so tut, als habe es ein Abschluss der Verhandlungen gegeben, dann ist das eine Irreführung der Öffentlichkeit und eine Lüge.
Wutentbrannt schmiss Reimer Böge seinen Job als Berichterstatter hin. Und er war nicht der Einzige, der harte Worte wählte. Hannes Swoboda, der Chef der Sozialdemokraten im Europaparlament, sprach von Erpressung durch die Ratspräsidentschaft. Und auch Helga Trüpel, Haushaltsexpertin der Grünen, machte ihrem Ärger Luft.
Das macht alles kaum noch Spaß. Es ist politisch teilweise erschütternd, mit welchen Argumenten man da konfrontiert wird und wie wenig der Rat wirklich in der Lage war, sich auf eine Verhandlung einzulassen, die diesen Namen wirklich verdient, sondern es ist ja mehr immer der Gestus eines Diktats gewesen.
Dabei war über die Höhe des Haushalts am Ende gar nicht mehr gestritten worden. Zähneknirschend hatte sich das Parlament ja schon darein gefügt, dass die Regierungen der Mitgliedsländer das Budget kräftig zusammengekürzt hatten. Auf am Ende knapp unter 1 Billion Euro für 27 Länder und 7 Jahre. Dafür aber wollten die Parlamentarier erreichen, dass mit diesem Geld wenigstens flexibler Steuer umgegangen werden darf. Mittel, die am Ende eines Jahres nicht abgerufen sind, sollen dann nicht mehr an die Mitgliedstaaten zurückbezahlt werden müssen, sondern eben für andere Zwecke ausgegeben werden dürfen. Tatsächlich sei die irische Ratspräsidentschaft dem Parlament in dieser Hinsicht entgegengekommen, räumte Reimer Böge ein, aber eben nicht weit genug. Wann der 1-Billion-Euro-Haushalt nun also beschlossen werden kann, steht wieder in den Sternen. So schlimm aber, sagte Böge, sei das auch nicht.
Im Falle einer Nichteinigung greifen die Obergrenzen des Jahres 2013. Das heißt, Europa fällt nicht in eine Krise, wie manche es immer versucht haben zu beschreiben. Im Gegenteil, das Leben geht weiter mit Haushaltsmitteln auf der Basis 2013. Und das ist doch auch eine ordentliche Botschaft.
Und allemal besser, als jetzt einer Einigung mit den Mitgliedstaaten zuzustimmen, die es aus Sicht der Parlamentarier nie gegeben hat.
Vordergründig ging es um ein Einkaufszentrum bei den wochenlangen Protesten in der Türkei, doch letztlich auch um Politik und Person des türkischen Regierungschefs. Der ließ Polizei aufmarschieren, Tränengas schießen und am Ende verkündete Erdogan seinen Sieg über die Demonstranten. Diese Ereignisse beeinflussten natürlich auch die Beratungen der EU-Botschafter über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Aus Brüssel, Dirk Müller.
So nicht, lieber Herr Erdogan. Wer mit Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgeht, mit dem verhandeln wir nicht über einen Beitritt zu unserer Gemeinschaft. Mit dieser Haltung haben sich in der Runde der EU-Botschafter Deutschland und die Niederlande durchgesetzt und damit verhindert, dass in der kommenden Woche zum ersten Mal seit 3 Jahren ein neues Kapitel in den Verhandlungen mit der Türkei eröffnet wird. Elmar Brok von der CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, begrüßt diese Entscheidung.
Man muss, glaube ich, deutlich machen, dass das nicht akzeptabel ist, sowohl vom Vorgehen als auch von der Argumentation her. Und man muss auch deutlich machen, dass wir dem jetzt nicht einfach nur so entgegentreten können, dass wir so weitermachen wie bisher. Denn dann werden die Menschen in der Türkei, die jetzt in Schwierigkeiten sind, für die Staatsautoritäten, aber unsere eigenen Bürger, etwas seltsam berührt sein. Und ich glaube, das was als Beleidigung betrachten.
Aber, so Brok weiter, man dürfe die Tür zur Türkei nicht auf Dauer zuschlagen. Irgendwann müsse man weiter verhandeln. Da offenbart sich schon das bekannte Dilemma, nicht nur innerhalb der EU, sondern auch innerhalb der Regierungskoalition in Berlin. Die CSU will eigentlich ganz raus aus den Beitrittsgesprächen. Die FDP würde lieber schneller vorankommen und am liebsten ganz schnell auch über die heiklen Themen reden. Der Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff.
Wir haben das hier vom Europäischen Parlament aus schon seit langem gefordert. Es ist das berühmte Kapitel 23. Da geht es um die Grundrechte, um die bürgerlichen Freiheiten. Dass wir dieses Kapitel eröffnen wollen, das wird von Griechenland und Zypern blockiert, aber sowohl wir hier im Parlament als auch jetzt die Bundesregierung, Außenminister Westerwelle, haben sehr klar gesagt, das ist das Thema, über das wir reden müssen mit der Türkei. Dieses Kapitel sollten wir eröffnen. Noch sind Griechenland und Zypern nicht dazu bereit. Ich hoffe, dass sich das im Laufe des Jahres ändert.
Im Laufe des Jahres finden aber auch Bundestagswahlen statt und bis dahin wird sich die FDP gegenüber der Union, die die Türkei überhaupt nicht in der EU haben will, nicht durchsetzen können. So muss man sich bei den Freidemokraten zurzeit eben fügen. Die heutige Entscheidung der EU-Botschafter findet die grüne Europaparlamentarierin Franziska Brandner ganz falsch. Auch sie würde Erdogan lieber in Gesprächen klarmachen, dass er seine autoritäre Haltung ablegen muss.
Ich finde es falsch, dass man zum wiederholten Male sagt, wir wollen nicht weiter mit euch verhandeln. Wir hätten uns gewünscht, dass man sagt, wir öffnen die Kapitel zu Justiz und Menschenrechte. Dafür machst du den Dialog mit den Menschen, die protestieren. Das Problem war nur, dass dieser Ansatz nie glaubwürdig war, weil Erdogan wusste, es wird blockiert.
Wann es nun weitergehen kann mit den Beitrittsverhandlungen, das ist derzeit völlig offen. Es hängt sehr davon ab, wie sich die Regierung Erdogan nun weiter verhält.
Wie geht es weiter in Afghanistan nach dem Abzug der westlichen Truppen, auch der Bundeswehr, im kommenden Jahr? Das ist die große Frage und das war auch das Thema für Bundesverteidigungsminister de Maizière bei seinem Truppenbesuch heute im deutschen Lager. Frank Wahrlich hat ihn begleitet.
Das Treffen der 3 Verteidigungsminister im afghanischen Herat war eine Überraschung. Aus Rom kam der Italiener Mario Mauro, aus Berlin Thomas de Maizière und aus Kabul Khan Mohammadi. Die 3 Politiker verhandelten über die NATO-Strategie nach dem Abzug der ISAF-Truppen und sie sind zu einer Einigung gekommen. Das ist die Überraschung und es ist ein Erfolg für die Initiative des deutschen Verteidigungsministers. Verteidigungsminister de Maizière hatte bereits vor Wochen das Konzept vorgestellt und war damit innerhalb der NATO-Staaten vorgeprescht. De Maizières Idee, Präsenz von Truppen in der Fläche als auch Präsenz in Kabul. So soll eine Art strategisches Rad über das Land gebildet werden, mit Kabul als Zentrum für Ausbildung und Logistik. Mit bis zu 800 Soldaten will Deutschland dabei sein, und zwar in der Region um Masar-i-Sharif. Deutschland ist bereit, eine starke Rolle im Norden Afghanistans zu spielen, wenn die Voraussetzungen richtig sind und unsere Bedingungen erfüllt werden, sagte Thomas de Maizière. Jetzt ist als zweites NATO-Land Italien hinzugekommen. Das Angebot zwischen 500 und 700 Soldaten in der Provinz Herat. Dort hat Italien während des ISAF-Einsatzes bereits Verantwortung übernommen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Herat sagte der italienische Verteidigungsminister Mario Mauro, Italien ist bereit, die Operation fortzusetzen. Und er dankte den Deutschen. Andere NATO-Staaten werden dadurch in Zugzwang gesetzt. Sie müssen ihre Beteiligung ankündigen und Kontingente benennen. Noch in einem weiteren Bereich konnte ein Durchbruch erzielt werden. Die afghanische Regierung hat jetzt zugesagt, mit der NATO einen einzigen Vertrag über die Stationierung von ausländischen Soldaten abzuschließen. Bislang sollte mit jedem Land ein eigener Vertrag abgeschlossen werden. Wir lassen uns von der afghanischen Regierung in Kabul nicht gegeneinander ausspielen, hieß es aus Kreisen der italienischen Delegation. Unsere Hilfe ist nicht bedingungslos, so Verteidigungsminister de Maizière. Das Truppenstatut ist eine wesentliche Bedingung. Die afghanische Regierung muss zeigen, dass sie die Unterstützung will, und zwar zu Bedingungen, die für die NATO akzeptabel sind. Der afghanische Verteidigungsminister Khan Mohammadi stimmte zu, öffentlich. Jetzt werden Verhandlungen über das Truppenstatut beginnen und die NATO-Staaten können gleichzeitig ihr zukünftiges Engagement beschreiben. Ein wenig ist auch der Druck auf die USA gewachsen. Wenn Deutschland und Italien jeweils zwischen 700 und 800 Soldaten stellen, dann müssen die USA rund 2000 Soldaten bereitstellen. Im Herbst wollen die USA Zahlen nennen. Experten rechnen aber damit, dass es zu einem früheren Zeitpunkt geschehen wird. Denn es muss NATO-weit geplant werden. Auch nach dem Abzug der ISAF-Truppen wird Afghanistan weit davon entfernt sein, ein normales Land zu werden.
Frank Wahrlich berichtete aus Afghanistan. Darf ein Schüler bei der Abiturmatheprüfung einen Taschenrechner benutzen? Das kommt darauf an, wo er zur Schule geht. Und auch die Abituraufgaben sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das ist natürlich ungerecht, wenn Abiturienten es in Bayern etwas schwerer haben als beispielsweise in Bremen. Und deshalb sollen die Standards einheitlich werden. Das ist das wichtigste Thema bei der Kultusministerkonferenz. Aus der Lutherstadt Wittenberg berichtet André Damm.
Von einem bundesweiten Zentralabitur wollen die meisten Kultusminister nichts wissen. Schulpolitik bleibt Ländersache, stellte der bayerische Ressortchef Ludwig Spänle in Wittenberg klar.
Wir haben ganz unterschiedliche Bildungstraditionen in den Ländern. Wir haben eine gewisse Art von Wettbewerbsföderalismus. Und die Hauptargumente dafür sind die Nähe zu den Menschen.
Trotzdem setzt sich auch Bayern für bundesweit einheitliche Bildungsstandards ein.
Ja, heute ist ein historischer Tag für die Bildungslandschaft in Deutschland, weil die 16 Länder im Bereich der Abiturprüfung einen gemeinsamen strategischen Schritt beschließen.
Denn zumindest die Abiturprüfung soll bundesweit vergleichbarer werden. Für die Kernfächer Deutsch und Mathematik sowie für Englisch und Französisch wird es einheitliche Richtlinien geben, so Silvia Löhrmann, Kultusministerin in Nordrhein-Westfalen.
Wir gehen jetzt ganz geordnet Schritt für Schritt diesen Weg. Es wird ein Pool vorbereitet, in den die Länder ihre Aufgaben einbringen, um dadurch die Gleichwertigkeit des Abiturs bundesweit zu sichern. Ich glaube, NRW ist das Land, wo auch die meisten Aufgaben für sich gestellt werden. Insofern haben wir da keine Angst.
Hinter dem gemeinsamen Aufgabenpool steckt ein ambitioniertes Vorhaben. Die Länder reichen ihre Prüfungsaufgaben ein. Danach wird eine Arbeitsgruppe aus Ländervertretern und Wissenschaftlern prüfen, ob diese Aufgaben bundesweiten Kriterien entsprechen. Später kann es dann passieren, dass Schüler aus Thüringen Aufgaben aus dem Saarland lösen müssen, sagte der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Sachsen-Anhalt-Fachminister Stefan Dorgelow.
Wir wollen, dass das Abitur von Bayern bis Mecklenburg-Vorpommern, von Sachsen-Anhalt bis Nordrhein-Westfalen wirklich gleich schwer bzw. gleich gut ist und wir damit dann eben auch vergleichen können und auch steuern können aufgrund dieser empirischen Daten, wo muss sozusagen nachgearbeitet werden bzw. wo stimmt auch schon die Qualität.
In Sachsen-Anhalt sei er mit der Qualität schon sehr zufrieden, so Dorgelow, der ansonsten nichts davon hören will, dass das Abitur im Norden leichter zu bekommen sei als im Süden. An dieser Debatte wollte sich auch die sächsische Kultusministerin Brunhild Kurt nicht beteiligen. Großer Gewinner der Reform seien vielmehr die Schulabgänger.
Ich meine immer, die jungen Leute streben nach einer gerechten Einschätzung ihrer Abiturleistung. Und auf dem Weg sind wir, wenn wir die Abituraufgaben angleichen.
2016 soll erstmals das Abitur nach den neuen Kriterien geschrieben werden. Später sollen Naturwissenschaften folgen.
Der Schock von Fukushima saß tief und geradezu rasant, beschloss die Bundesregierung den Ausstieg aus der Atomenergie. Doch das Grundproblem ist mit dem Abschalten der Kernkraftwerke ja nicht gelöst. Es dauert tausende Jahre, bis die Strahlung so weit abgesunken ist, dass beispielsweise bei Plutonium keine Gefahr mehr besteht. Wie und wo also kann man den strahlenden Müll so lange sicher lagern? Und damit sind wir beim Endlagersuchgesetz, das am 5. Juli den Bundesrat passieren soll. Greenpeace hat heute die Länder aufgefordert zum Boykott. Warum, sagt uns Sascha Sommer.
Sollte das Schleswiger Urteil rechtskräftig werden, hat Brunsbüttel derzeit kein Zwischenlager für Castoren und das in einer Zeit, in der der Standort als Lagerstätte für weitere Atommüllbehälter aus Frankreich und England im Gespräch ist. Politik und AKW-Betreiber stehen somit vor einem Dilemma. Die Kernkraftwerkgegner sehen nämlich in der Entscheidung einen Präzedenzfall für alle AKW-Standorte in Deutschland. Die Gebäude bestehender Zwischenlager seien weitgehend baugleich mit der Lagerhalle in Brunsbüttel, so der Sprecher der Organisation ausgestrahlt. Stei. Nach Ansicht der schleswig-holsteinischen Landesregierung soll aber zunächst alles bleiben, wie es ist. Man könne den Atommüll ja nicht auf die Straße stellen, sagte Ministerpräsident Albig am Rande der Landtagssitzung. Dieses Problem sieht auch der grüne Umweltminister Robert Habeck durch das Urteil auf die Politik zukommen.
Wenn es rechtskräftig wird, dann haben wir in der Tat eine Situation, wie wir sie noch nicht hatten in Deutschland. Wir haben ein Zwischenlager, das seine Genehmigung verloren hat. Da stehen Castoren drinne, haben aber keinen Rechtsstatus. Sie dürfen da eigentlich nicht drin stehen. Man wird dann erst einmal vorläufig einen Rechtsstatus herstellen müssen. Für die Zukunft wird man abwarten, wie sich das juristisch weiterentfaltet.
Für künftige Genehmigungsverfahren kann Habeck dem Urteil aber auch Positives abgewinnen. Dies gelte vor allem auch für Gefahrenszenarien, die bereits theoretisch berücksichtigt werden müssten, wie damals der Airbus A380.
Das hätte 2003 damit gerechnet werden müssen, dass das Ding irgendwann in der Luft ist und dann auch noch zweckentfremdet auf das Zwischenlager gelenkt wird. Das hättet ihr in Rechnung stellen müssen, habt ihr nicht gemacht. Und das zeigt also, selbst die theoretischen Fälle, die müssen abgeprüft werden. Und das ist schon echt ein wertvoller Hinweis.
Die Grünen in Schleswig-Holstein sehen darüber hinaus einen akuten Handlungsbedarf. Sie fordern auch, das Atomkraftwerk Brockdorf schnellstens stillzulegen, um erst gar keinen weiteren Atommüll zu produzieren. Beim Bundesumweltministerium in Berlin ist derzeit niemand zur Stellungnahme bereit. Auch beim Kraftwerksbetreiber Vattenfall herrscht Stillschweigen. Das zuständige Bundesamt für Strahlenschutz teilte hingegen mit, bei der Genehmigung des bestehenden Zwischenlagers Brunsbüttel vor 10 Jahren seien die damaligen Richtlinien angewandt worden.
Michael Frömter über das gestrigen Beschluss des OVG in Schleswig, dem Zwischenlager in Brunsbüttel die Genehmigung zu entziehen. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Suche nach einem Endlager für abgebrannte Atommüllstäbe. Und dazu soll am 5. Juli der Bundesrat beschließen. Greenpeace hat heute protestiert und kritisiert, dass die Bürger nicht ausreichend informiert werden. Sascha Lob hat die Einzelheiten.
Alles nochmal auf Null beim Thema Endlagersuche. Von einer weißen Landkarte spricht Bundesumweltminister Altmaier. Die Umweltorganisation Greenpeace versteht das nicht, spricht von einem Märchen. Schon seit den 1970er Jahren seien bundesweit Orte auf ihre Endlagereignung geprüft worden. Und das alles im Auftrag der Bundesregierung.
Es hat natürlich in den letzten 4 Jahrzehnten zahlreiche Untersuchungen gegeben. Und das Bundesumweltministerium täuscht die Bürger in diesen potenziellen Standorten darüber hinweg, dass das eigentlich schon klar ist, dass man eher da gucken würde in Deutschland als in einem anderen Landkreis.
Sagt Greenpeace-Atomexperte Matthias Edler. Eine heute vorgestellte Deutschlandkarte der Umweltschützer zeigt nicht nur die bekannten Salz- und Tonstandorte in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern, sondern auch bislang weitgehend unbekannte Salz- und Tonregionen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie Granitvorkommen in Sachsen. Für die Karte ausgewertet wurden unter anderem Gutachten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sowie der Kernbrennstoff-Wiederaufbereitungsgesellschaft KEWA.
Das zeigt, dass außer dem Saarland, Rheinland-Pfalz und vielleicht noch Berlin eigentlich alle Bundesländer von dieser Endlagersuche betroffen wären. Das weiß man auch, aber man sagt es den Bürgern da nicht.
Die Kritik der Umweltorganisation geht noch weiter. Es fehle an öffentlichen Diskussionen in den einzelnen Bundesländern. Wenn die Ministerpräsidenten schon in gut zwei Wochen am 5. Juli im Bundesrat abschließend über das Gesetz zu einer Endlagersuche beraten wollen.
Es hat außer in Niedersachsen und Baden-Württemberg überhaupt gar keine tiefergehenden Debatten über diese Endlagersuche in den Bundesländern gegeben. Wir halten das für keinen haltbaren Zustand.
Die Ministerpräsidenten der Länder müssten das Gesetz ablehnen, fordert Greenpeace. Viele Risiken, vor allem für langfristig sichere Standorte, seien noch gar nicht berücksichtigt worden, kritisiert der Kieler Geologe Ulrich Schneider.
Wenn man den Sicherheitszeitraum eines Endlagers mal zugrunde legt von 1 Million Jahre, wenn wir jetzt mal berücksichtigen, es käme jetzt eine neue Eiszeit und würde über einen Endlagerstandort hier irgendwo in Norddeutschland fahren. Mache ich Ihnen bloß ein Beispiel. Der Hamburger Michel wäre wahrscheinlich unten bei Dortmund. Das sind so Risiken, über diesen 1 Million Zeitraum natürlich auch mit berücksichtigen muss.
Die im geplanten Gesetz angedachte Frist, bis zu der ein Standort gefunden sein soll, hält Greenpeace-Experte Edler schon jetzt für illusorisch.
2031 das Suchverfahren abzuschließen, ist nicht haltbar. Selbst in der Denke innerhalb dieses Standortauswahlgesetzes werden Ihnen alle Experten, egal welcher Parteizugehörigkeit, sagen, vor 2040, 2050 wird das nichts.
Sind die Pläne der Bundesregierung doch etwas zu ehrgeizig? Dem Bundesumweltministerium lag die neue Greenpeace-Untersuchung noch nicht vor. Eine Sprecherin verwies aber auf die Möglichkeit, bei offenen Terminen wie beispielsweise einem Bürgerforum sich einzubringen.
Sascha Sommer berichtete aus Berlin. Reinen Tisch wolle er machen, sagte Carsten S. im Münchner NSU-Prozess. Während die Hauptangeklagte Beate Zschäpe weiterhin schweigt, legt der Helfer der Terrorzelle nun schon seit einigen Tagen eine Art Lebensbeichte ab, gibt tiefe Einblicke in rechtsradikales Gedankengut. Tim Aßmann berichtet.
Der Mann mit dem Kapuzenpulli dürfte den Gerichtssaal erleichtert verlassen haben. An 8 Verhandlungstagen stand Carsten S. Rede und Antwort. Der heute 33-Jährige schilderte seine Zugehörigkeit zur rechtsextremen Szene in Jena Ende der 90er Jahre und wie er den untergetauchten Neonazis Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe half. Es gab zu, jene Pistole gekauft und übergeben zu haben, mit der aller Wahrscheinlichkeit nach 9 von 10 NSU-Morden verübt wurden. Sein Mandant habe reinen Tisch gemacht und alle Fragen beantwortet, so gut er konnte, betont Johannes Pausch, Verteidiger von Carsten S.
Ich denke, es ist deutlich geworden, dass er sich wirklich immer bemüht hat und dass es aber auch Stellen gab, wo er große Schwierigkeiten hatte, mit der Sprache rauszukommen. Ich denke, viele Fragen wurden an ihn gerichtet, wobei sie sich eigentlich an Frau Zschäpe hätten richten müssen. Aber da er der einzige Angeklagte ist, der aussagebereit war, musste er das auf sich nehmen und hat das auch ganz gut gemacht, finde ich.
Das sehen nicht alle Prozessbeteiligten so. Aus Sicht etlicher Opferanwälte hat Carsten S. immer noch nicht alles gesagt und auch versucht, seine eigene Rolle herunterzuspielen. Der Szeneaussteiger berief sich immer wieder auf Gedächtnislücken. Carsten S. habe durchaus neue Erkenntnisse geliefert, sagt Opferanwältin Angelika Lex, zum Beispiel zu einem bisher ungeklärten Anschlag in Nürnberg, der nun dem NSU zugerechnet wird.
Gleichzeitig macht er aber sehr große Erinnerungslücken geltend, insbesondere dann, wenn es um seine Motivation geht und vor allem auch um seine Einbindung in der rechten Szene. Hier bleibt er alle Antworten schuldig. Er kreist sehr um seine eigenen Probleme. Ab und zu hat man das Gefühl, er vergisst eigentlich, wer hier das Opfer ist. Und das macht seine Aussage dann doch nicht in dem Maße verwertbar, wie er das vielleicht gerne hätte.
Der Vorsitzende Richter Manfred Götzel hatte immer wieder Fragen an Carsten S. gestellt, versucht die Erinnerungslücken teilweise zu schließen. Dabei zeigte Götzel offen Skepsis an der Glaubwürdigkeit des Angeklagten. Gerichtssprecherin Andrea Titz mit einem Fazit der Vernehmung.
Ob diese Antworten jetzt in vollem Umfang befriedigend, überzeugend waren, wird das Gericht sicherlich bewerten müssen. Aber auf jeden Fall hat er umfangreich Angaben gemacht.
Zu Beate Zschäpes Rolle im untergetauchten Neonazi-Trio konnte Carsten S. nicht viel sagen. Die These der Anklage, dass Zschäpe vollwertiges Mitglied in der Gruppe gewesen sei, sieht ihre Anwältin Anja Sturm durch die Vernehmung von Carsten S. jedenfalls nicht bestätigt.
Insgesamt war es so, dass einfach sehr, sehr deutlich wurde, dass er
quasi überhaupt nichts zu der Interaktion von Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Frau Zschäpe sagen konnte.
Die Bundesanwaltschaft sieht das ganz anders. Natürlich habe Carsten S. nicht viel zu Beate Zschäpe sagen können, erklärte Bundesanwalt Herbert Diemer. Aber
da ist immerhin herausgekommen, dass er gesagt hat, es hat keine Hierarchie gegeben, keine Überunterordnung, sondern ihm ist die Angeklagte Zschäpe als gleichberechtigtes Mitglied, als gleichberechtigtes Gesprächsteilnehmer erschienen.
Carsten S. hat vor allem den Angeklagten Ralf Wohleben schwer belastet, ihn als Strippenzieher bei der Unterstützung des Trios beschrieben. Fragen der Wohleben-Anwälte wollte S. nicht beantworten. Damit sind seine Angaben auch komplett unglaubwürdig, erklärte Wohlebens Verteidiger Olaf Klemke. Er hat die Freilassung seines Mandanten aus der Untersuchungshaft beantragt. Das Gericht wird an einem der nächsten Verhandlungstage über den Antrag entscheiden und ihn voraussichtlich ablehnen. Der Prozess wird in der nächsten Woche mit der Ladung der ersten Zeugen fortgesetzt. Dann soll es unter anderem um einen der Nürnberger Mordfälle gehen.
Und das war's im Echo des Tages. Sie können die Sendung auch als Podcast herunterladen unter ndr.de/info und wdr5.de. Tschüss und schönen Abend. Mein Name ist Holger Senzel.